Jetzt kann es losgehen. Okay, schön, ich freue mich. Wie groß bist du, haben wir gesungen. Die ganze Welt kann es nicht fassen, wie groß Gott ist. Gott sieht einen, Gott beobachtet einen, Gott ist überall. Auf Schritt und Tritt verfolgt uns. Und mein Thema ist, Gott findet einen immer. Ich denke nur an die Geschichte von Jonah. Der hat gedacht, er könnte Gott abhauen und verschwinden und untertauchen. Selbst mitten auf dem Meer, in einem großen Sturm, da schüttelt und rüttelt er den Jonah wach und sagt, Jonah, was ist mit dir los? Bist du auf der Flucht vor mir? Was ist mit dir los? Im Psalm 139 lese ich, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist, oh Gott? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Und heute möchte ich die Geschichte von diesem Onesimus betrachten. Er ist auch so ein Flüchtling, ein entlaufener Sklave. Eigentlich mache ich mit dem Philemon-Brief, eigentlich für meine Bibelschule, ich mache schon die ganze Zeit daran. Da steckt so viel Potenzial drin in diesem Philemon-Brief. Dieser Onesimus ist abgehauen und das kann ich gar nicht vorstellen. Da sitzt Paulus im Gefängnis irgendwo und die Gefängnisse damals waren ein bisschen anders und da fliegt wieder einer rein und dann sagt der Apostel Paulus, ja Bruder, wir kennen uns irgendwo, wo kommst du her? Und das war der Onesimus, der ist aus Kolossea gewesen, seinem Herrn abgehauen und hat nur Geld geklaut gehabt und dort trifft er den Apostel Paulus. Weißt du, Gott verfolgt uns. Gott verfolgt uns auf Schritt und Tritt und er weiß, wie er uns mit anderen Leuten zusammenführen kann und zusammenbringen kann. Da plötzlich kriegt man schlechtes Gewissen oder wie auch immer. Und da heißt es in Philemon Vers 15, da heißt es, vielleicht aber ist es darum, eine Zeit lang von dir, schreibt der Paulus an diesen Philemon, dieser Onesimus weggekommen, damit du ihn wieder für ewig hättest, nicht nur für ab und zu mal, sondern für immer und ewig. Es ist so wichtig. Gott kümmert sich um uns. Gott sieht uns, wo wir uns verstecken, verkriechen, hinter welcher Fassade wir uns verstecken. Und manchmal haben wir so viele Masken und verstellen uns und Gott weiß es. Und hier, wir sehen also bei diesem Onesimus, Gott geht einem nach. Gott gibt keine Ruhe, bis er einen findet. Ich denke auch an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Vater wartet auf ihn. Messet schon das Kalb, richtet das Kleid her. Und was weiß ich, was er alles macht. Er weiß, mein Sohn kommt zurück. Denn in der Vergangenheit, in der Einsamkeit, wo er da ist, bei diesem Schweinebauer, er wird es nicht lange aushalten. Ist ein verwöhntes Büble. Gott wartet auf uns. Jesus geht auch seinen Jüngern, seinen versprengten Jüngern nach und sucht sie auf, wo sie auch immer hingehen, wo sie frustriert sind, wo sie enttäuscht sind. Jesus geht den Jüngern nach und wir haben hier in dieser Geschichte von Onesimus einen flohenden Sklave. Eigentlich ist er Todeskandidat. Ein Sklave, der seinem Herrn wegläuft, muss gekreuzigt werden. Hat keine Existenzberechtigung mehr, wenn er erwischt wird. Und jetzt muss vorstellen, jetzt kommt er ins Gefängnis und begegnet dem Paulus, wie auch immer. Vielleicht in der Judengasse. Ich weiß, die Geschichte ist nicht uns überliefert, wo sie sich trafen. Aber auf jeden Fall, sie trafen sich. Komisch. Du kommst ganz weit weg und plötzlich triffst du jemanden, wo du schon lange kennst, den du mal gesehen hast oder dem du begegnet bist, mit dem du nichts zu tun hast. Vielleicht war es für den Onesimus beim Philemon zu fromm zu Hause, immer morgens Andacht oder Tischgebet oder das alles, verstehst du? Das war viel zu fromm, ist abgehauen. Und so oft hauen die Kinder den Eltern ab, vor allem aus gläubigen Häusern, die denken, die können untertauchen, aber irgendwo erwischt sie doch. Gott erwischt uns doch. Onesimus hat seinen Herrn irgendwo verletzt, sein Vertrauen missbraucht, das ist die Geschichte, der Hintergrund von der Sache und trifft Paulus dort im Gefängnis. Es ist also merkwürdig, wie Gott manchmal führt, zufällig sagen wir, zufällig, aber bei Gott gibt es keine Zufälle. Alles hat irgendwie einen Plan und zufällig hat er den Paulus gekannt und zufällig ist der Paulus gerade um die Zeit dort, wo der Onesimus mitten im Knast kommt oder in der Stadt Rom untertauchen möchte. Und beide treffen sich, wahrscheinlich womöglich in der gleichen Zelle. Onesimus erkannt, und als er plötzlich den Paulus sieht, schlägt sein Gewissen, er weiß plötzlich, du, ich bin im Unrecht hier, ich habe meinen Herrn betrogen, ich bin ihm entlaufen, ich habe Dummheiten gemacht, und Gott holt mich ein. Und man kann sich selber nicht weglaufen. Das ist die große Wahrheit. Seine Missetat findet ihn auch in Rom. Und du kannst um die ganze Welt reisen. Wie heißt es in diesem Psalm, was ich gelesen habe, du könntest sogar Flügel neben der Morgenröte und zum nach Japan fliegen, irgendwo in Sibirien untertauchen. Auch in Sibirien findet dich Gott. Auch irgendwo im Urwald, im Dschungel, in der Wüste. Man kann Gott nicht weglaufen, seinem Gewissen kann man nicht weglaufen, seinem Geist kann man nicht weglaufen und auch seinen Sünden. Wir haben gestern über die Sünde gesprochen, die große Sünde, dass man Jesus ablehnt, mit Jesus nichts zu tun haben will. Das ist die Ursünde aller Sünden. Unsere Sünde findet uns immer wieder. Man kann es unter einem Teppich kehren, Gras drüber wachsen lassen oder übertünchen. Man kann alles machen, also unsere Sünde findet uns. Das schlechte Gewissen. Und hier, die Sünde schlägt immer durch. Du kannst das Blut zum Beispiel überstreichen, aber das Blut kommt immer wieder durch. Man kann es ungeschehen machen, man kann es verleugnen, man kann es verstecken. Und man findet doch, wenn ich jetzt die ganzen Skandale in Amerika denke, die wollen einen Richter berufen und nach 30 Jahren kommt das wieder raus. Da meldet sich jemand, du, der hat mich vergewaltigt, der hat mich missbraucht oder der hat das und das gemacht. Sünde kommt raus, auch nach Jahren, Jahrzehnten. Und manchmal sogar nach Jahrhunderten, so geschichtliche Sachen, die passiert sind. Ich denke nur an die Söhne Jakobs. Die haben gedacht, unser Josef ist tot, der existiert nicht mehr. Und dann lässt Gott etwas geschehen, die Hungersnot. Gott lässt manchmal so ungeschickte Sachen kommen, wie Krisen, Katastrophen, Kriege und so weiter. Da wird alles durcheinander gewirbelt. Und die Söhne Jakobs kommen nach Ägypten, wollen dann Korn kaufen. Und auf dem Thron sitzt ihr Bruder, der Josef. Was für ein Schreck, als die es merken, das ist unser Josef. Du, da muss das Herz in die Hosen gerutscht sein, als sie das gemerkt haben. Und das ist für Gott, wie der Heilige Geist arbeitet, für zur Sündenerkenntnis. Gott führt uns immer wieder zur Sündenerkenntnis, dass wir merken, du, da war es falsch, da war es verkehrt. Ich weiß noch, wie heute, wir hatten da eine rumänische Gruppe in der Friedrichstraße damals eingeladen. Die Rumänen durften zu uns kommen, sie haben eine offizielle Einladung gehabt und das waren Musiker. Und da kommt da ein Polizist oder ein Polizeieinsatz und die Leute werden nicht verhaftet, aber ihnen werden die Instrumente abgenommen. Und ich habe mich dafür eingesetzt, sie haben die Instrumente wiederbekommen, aber ich wusste nicht, wie viele Geigen, Violinen dort dabei waren. So, und ich habe die ich dachte, wie der Polizist da bestätigte, so und so viel Geigen waren da, das habe ich auch angenommen, auch die zurückgekommen bekommen. Nach Jahren ruft mich eine Frau an aus Potsdam und sagt, Herr Matutis, können Sie sich noch erinnern an die Geschichte, als die Polizei den Rumänen die Geigen abgenommen haben? Ich habe gesagt, ja. Wie viele Geigen haben Sie dort gehabt? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht, aber 9 haben wir zurückbekommen. Nein, sagte sie, sie haben nicht 9 gehabt, sie haben 10 gehabt. Mein Mann hat eine unterschlagen und die lag bei uns die ganze Zeit auf der Vitrine zu Hause und so weiter. Und wir lassen uns trennen und ich möchte das nicht mitnehmen und ich möchte die Geige Ihnen zurückgeben. Und dann habe ich die Geige zurückbekommen und die hat den Mann angezeigt noch, der wurde sogar noch suspendiert von seinem Dienst als Polizist, dass er damals dieses unterschlagen hat und. Also die Sünde kommt auch nach Jahren, Jahrzehnten. Irgendwo wird schmutzige Wäsche gewaschen, die Sache kommt raus. Die Sache kommt immer raus. Du kannst verstecken, wie du willst. Onesimus, wenn so weiter kann, in diese große Millionenstadt Rom, taucht unter. Aber er kann nicht untertauchen vor Gott. Er kann von seinem Herrn untertauchen und verschwinden, aber vor Gott kann er nicht untertauchen. Er kann es nicht zudecken. Plötzlich findet Gott ihn irgendwo. Sein schlechtes Gewissen. Also, wenn man übervorsichtig ist, man zieht die Geister und die Mächte an und das passiert dann. Und das Verbrechen, das er begangen hat, das Geld unterschlagen hat und so weiter, die Schuld und die Sünde, die kommt raus. Onesimus wurde ganz klar, so geht es nicht weiter. Hier sitzt der Paulus und ich im Knast womöglich. Lassen wir uns dieses Bild also gelten. Sie sitzen zusammen und Paulus redet ins Gewissen, lieber Bruder, bring dein Leben in Ordnung. Bring dein Leben in Ordnung. Und es wurde ihm klar, ich muss ihn in Ordnung bringen. Ich bin meinem Herrn weggelaufen. Ich möchte wieder zurück zu Gott und ernst machen mit meinem Herrn. Und das ist Bekehrung. Bekehrung ist Umkehr und zu der Sache wieder zurückzukommen, die Sache in Ordnung zu bringen. Wie beim Zachäus. Zachäus sagt, und so ist jemand betrogen. Und da wusste er auch nicht mehr, wie viel er betrogen hat. Wahrscheinlich aber gar nicht so groß. So die Pfennige hinter dem Komma. Weißt du, man kann hinter dem Komma auch Millionär werden. Und so viele Buchhalter sind Millionäre und reich geworden mit dem Zens und Pfennige hinter dem Komma, 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 0, 0, 0 und so weiter. Weißt du, es summiert sich zusammen. Und es hat so viel sich zusammensummiert beim Zachäus. Und dann sagte, so ich jemanden betrogen habe, gebe ich vierfältig zurück. Und Isumus konnte seinem Herrn weglaufen. Das konnte er. Aber er kann Gott nicht weglaufen. Mit der Schuld, mit dem schlechten Gewissen, mit dem, was passiert ist. Er kann das nicht ungeschehen machen. Auch in der Ferne hat er keinen inneren Frieden. Sein Herr hat ihn wahrscheinlich nie wiedergefunden, wenn nicht dieser Fall da gewesen wäre, dass Paulus und Onesimus zusammenkommen. Gott hat es so gefügt, dass die Sache in Ordnung kommt. Und Gott fügt, dass die Sache in unserem Leben auch in Ordnung kommt. Egal, was passiert ist. Egal, was geschehen ist. Auf welchem Weg auch immer. So, Onesimus konnte seinem Herrn weglaufen, aber er kann Gott nicht weglaufen. Und wir können auch Gott nicht weglaufen. Das, was angestellt wurde, was eingebrockt wurde, das müssen wir auslöffeln, wie auch immer, ob es uns schmeckt oder nicht. Gott hat diesen Onesimus verfolgt, von Kolossia bis nach Rom, nicht äußerlich, aber innerlich. Und das ist mein Thema heute. Wir können Gott weglaufen, aber innerlich, wir werden von Gott verfolgt, von Gott beobachtet. Das schlechte Gewissen geht mit uns mit, selbst bis in die Todesstunde oder wo auch immer. Ich habe schon so oft erlebt, dass bis zu der Todesstunde wir verfolgt werden von diesem schlechten Gewissen. Ganz am Anfang meines Predigtdienstes in Stuttgart bin bei einem Ex-Russen, oder nee, nicht Ex-Russen, er war deutscher Soldat in der Ukraine irgendwo und liegt im Sterben. Nikolaus hieß er, das weiß ich noch, und liegt im Sterben. Ich bin bei ihm, bete mit ihm und immer wieder, wenn es so ernst wird, vergib uns unsere Schuld, dann schreit er plötzlich, tu den Dackel raus, tu den Dackel raus. Und dann habe ich gesagt, Elisabeth, glaube ich, hieß seine Frau, habe ich gesagt, Elisabeth, habt ihr einen Hund hier bei euch in der Wohnung? Und sagte, nee, wir haben nur einen Kanarienvogel, keinen Hund. Und dann habe ich wieder weiter gebetet mit ihm und dann wieder, tu den Dackel raus, tu den Dackel raus. Und dann wusste ich, das spürte ich, hier ist was in der Luft. Hier stimmt was nicht. Und dann habe ich gesagt, Elisabeth, geh jetzt mal raus, mach die Tür zu. Ich möchte mit dem Nikolaus allein sprechen. Und dann sage ich, Nikolaus, was ist denn mit dir los? Da ist kein Dackel da. Doch, 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 da ist ein Dackel da. Und dieser Dackel gibt mir keine Ruhe, will mich an meinem Hosenbein beißen und packen. Ich habe gesagt, Nikolaus, da ist kein Dackel da. Dann sagt er, doch, doch, da ist ein Dackel da. Und ich sage, wie bitte, jetzt erzähl mal die Geschichte, was ist da passiert? Sagte, ich war als Soldat, als deutscher Soldat in der Ukraine und da komme ich in ein Gehöft oder in einen Hof und da ist eine junge Frau, hat ein Kind auf dem Arm und ich will mich an diese Frau vergehen und sie sexuell missbrauchen und da ist das Kind da und dann plötzlich springt ein Dackel rein und packt mir an die Hose und tu den Dackel raus, tu den Dackel raus. Und also ich habe diese Frau erschossen, auf meinem Gewissen und ich ließ sie liegen, bin abgehauen, aber dieser Dackel ist mit mir mitgegangen, bis heute. Und er liegt im Sterben. In der Todesstunde, wenn es nach Hause geht, kommen alle diese Sachen raus. Man kann das ganze Leben lang ruhig sein und drüber schlafen, verdrängen, Tabletten schlucken, depressiv sein, Therapeuten besuchen und so weiter, aber das hilft nicht. Der Dackel muss raus. Und dann sagt Nikolaus, das ist Sünde, du hast einen Menschen ermordet. Und Blut rächt sich, weißt du, das läuft nicht nach, das läuft einem nach, wie das Blut Abels dem Kai nachgelaufen ist, das schlechte Gewissen. Kain, wo ist dein Bruder? Was geht es mich an, mein Bruder? Ich bin nicht der Hüter meines Bruders. Und der Nikolaus hat gebetet und er hat gesagt, Nikolaus, du kannst nicht mehr groß sprechen. Ich werde für dich beten und ich werde sagen, lieber Gott, vergib mir diese Schuld, die ich damals in der Ukraine auf mich geladen habe, mit dieser Frau und mit dem Dackel. Und dieser Dackel, ich danke Gott für den Dackel, dass er dich erinnert, jetzt gerade in der Sterbestunde. Vergib uns diese Schuld, vergib. Und dann fängt er an, vergeben, um Vergebung zu bitten, und er, so schwach wie er damals war, fängt an zu weinen. Und ich sage, Nikolaus, der Herr Jesus vergibt uns unsere Schuld, selbst wenn unsere Sünde blutrot wäre. Er vergibt unsere Schuld. Und ja, 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 ja. Der Friede Gottes, danke Gott, wenn Gott dich an bestimmte Sachen erinnert, die in deiner Vergangenheit gewesen sind, wie auch immer. Der Dackel, nach dem Krieg sind da ganz komische Sachen passiert. Ich habe eine Seelsorge mit einer älteren Oma und die ist als Flüchtling da aus Ostpreußen irgendwo gewesen, was weiß ich, auf jeden Fall aus dem Osten kam sie Und dann sagt sie, Bruder, mal tu das, mir macht etwas zu schaffen. Mein Leben ist versaut, vermurkst. Sage ich, was ist denn los? Dann sagt er immer wieder, wenn ich bete, sehe ich einen Strick, also eine Schnur. Sehe ich eine Schnur und dann frage ich, was ist mit dem Schnur? Ja, die Schnur, die erinnert mich an etwas. Habe ich gefragt, was hing an der Schnur? Dann sagt sie, eine Kuh. Sie hat eine Kuh von der Weide geklaut, einem Bauern, die Kuh geschlachtet, und damit sie unterwegs Fleisch zu haben und so weiter und so weiter. Die Kuh. Weißt du, man vergisst vieles, aber der Strick, wie die Sünde entstanden ist, wie das alles so zusammenkam, dir wirst du es nicht los. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, jetzt beten wir, Gott vergibt uns unsere Sünden. Wir müssen natürlich unsere Sünden bekennen und nicht nur den Strick, auch die Kuh, die wir aufgegessen haben, in Ordnung bringen, wie auch immer. So, wir haben daran gearbeitet, an diesem Problem. Es hat eine ganze Weile gebraucht, bis es psychologisch, seelisch und geistig aufgearbeitet wurde. Unsere Vergangenheit muss aufgearbeitet werden, wenn wir uns zu Christus bekehren. Es reicht nicht, nur die Hand zu strecken, ich glaube an Jesus Christus, oder nur den Namen Jesus bekennen, oder nur ein frommes Gebet sprechen. Zachäus sagt, so ich jemand betrogen habe, gebe ich zurück. Wenn ich jemand was bestohlen habe, was ich angestellt habe. Onesimus konnte von seinem Herrn Philemon fliehen, aber er kann vor Gott nicht fliehen, vor dem schlechten Gewissen. Der Nikolaus kann nicht von dem Dackel fliehen. Und die Oma da als Flüchtlingsfrau kann nicht von der Kuh weglaufen, die sie da irgendwo geschlachtet hat und zusammen dann auf der Flucht auseinandergenommen haben und verspeist. Weißt du, es war Mundraub. Es war in Not. Weißt du, auch diese Dinge müssen Gott bekannt werden. Auch die Notlügen und Notsünden. Weißt du, kurz vor dem Ziel, bevor wir nach Hause gehen, kommt alles wieder hoch. Und wir müssen alle sterben. Ob's Moslem, Juden, Christen, Heiden, Kommunisten, was auch immer ist. Und wir müssen nach Hause gehen. Und da kommt alles raus. Das interessiert Gott und den Teufel gar nichts. Das kommt alles raus, was in der Vergangenheit nicht aufgearbeitet wurde. Die Sünde muss vergeben werden. So, kurz vor dem Ziel. Denk an Jakob. Kommt, muss nach Hause gehen. Gott sagt, auf, pack deine Sachen. Wir gehen wieder ins gelobte Land zurück. Und dann kommt er vor der Grenze des gelobten Landes. Und plötzlich schlägt sein Gewissen. Und plötzlich hört er, Esau kommt mir entgegen. Ich habe meinen Bruder betrogen um seine Erstgeburt. Abgelutscht, meinen blinden Vater betrogen. Wie auch immer. Wer da schuld war, ist jetzt vollkommen egal. Aber auf jeden Fall, Betrug ist im Raum. Und das Ding muss aufgearbeitet werden. Und man merkt, es geht nicht weiter. Und er rang eine ganze Nacht mit dem lieben Gott. Bis Gott ihn berührt hat. Bis er hinkte. So, es geht weiter. Jeder Missbrauch, jede Sünde, jeder Fehlgriff lebt irgendwann wieder auf, wenn es nicht bereinigt worden ist. Wenn es nicht aufgearbeitet worden ist. Es rächt sich. Was im Alter reift das wieder aus. Das ist irgendwo in Kerbe eingeschlagen worden. Und je älter der Baum wird und der Baum größer wird und so weiter, desto größer wird diese Kerbe. Und man erntet, was man gesät hat. Das steht in der Bibel. Und alles, was nicht in Ordnung gebracht wurde oder war, muss irgendwann wenigstens noch einmal in der Todesstunde aufgearbeitet werden. Ich habe euch, glaube ich, gestern, als ich für diese Predigt ankündigte, einen Schauspieler hier, der mit dem im Bert Brecht Theater gespielt hat und lange Zeit bis zum Schluss dort war. Und durch seine Frau, die in unseren Gottesdiensten kam, wurde ich gerufen, komm, mein Mann liegt im Sterben, Pastor, er braucht Seelsorge, er braucht Hilfe. Ich komme dorthin, rede mit ihm und plötzlich fängt er an, als wir das Vaterunser beten, fängt er an zu heulen, zu jammern, zu klagen und fragt, was ist da los? Und sagt, weißt du, da ist etwas, ich habe keinen reinen Tisch. Und dann sage ich, was ist denn da? Dann habe ich die Tür zugemacht, er nennt mir einen bestimmten Namen. Wir suchen diesen Namen dann in seinem Telefonbuch, wir finden diesen Namen, der ist irgendwo in Köln gewesen damals. Ich rufe an und sage, hier liegt Herr sowieso im Sterben und hat keinen Frieden, er möchte mit Ihnen sprechen. Und er hat jemanden gemobbt, so aus dem Theater gedrängt. Er wollte der große Superstar sein, ist über Leichen gegangen. Natürlich ist so vieles passiert und viele Jahre sind vergangen, aber in der Todesstunde kommt alles raus. Und er redet und sagt, komm, vergib mir. Und dann sagt er, du, ich vergib dir, ist alles vergessen, ich habe mich wieder gefangen. Bei mir geht's weiter. Und erst dann konnte er wieder heimgehen. Oder er konnte zum Vater gehen. 14 Tage später war er tot. Wir sollten daran denken, wenn der Heilige Geist an unserem Leben arbeitet und der Heilige Geist will uns die Sünde offenbaren, zeigen, was falsch gelaufen ist, dass wir in den Himmel kommen, dass wir im Himmel nicht angeklagt werden, sondern hier, solange wir auf Erden sind, dass wir da die Dinge bereinigen und alles muss in Ordnung gebracht werden, aufgearbeitet werden. Und Onesimus bekommt hier, Dank sei Gott, im Gefängnis in Rom die zweite Chance und er ändert sein Leben. Er geht wieder zurück, ist bereit. Du, das ist nicht leicht, zurückzugeben, gehen zu seinem Herrn, von dem man weggelaufen ist. Ist nicht einfach. Veränderung ist nicht nur, ich will, sondern ich tue es. Viele wollen und so weiter, aber die tun es nicht. Erkenntnis allein reicht nicht aus. Einsehen, dass ich was falsch gemacht habe, reicht nicht aus. Ich muss es auch tun. Ein Täter des Wortes sein, der Gedanken. Der verlorene Sohn merkt auch, ich habe alles falsch gemacht. Ich will heimgehen, zurück zu meinem Vater. Und bei Onesimus blieb es nicht bei der Erkenntnis und dem guten Willen. Er geht zurück. Er verließ den falschen Weg, hörte auf zu fliehen, hat sich ergeben, kommt raus aus seinem Versteck und hat das Gewissen nicht unterdrückt. Ach, das ist so gar nicht so schlimm, diese paar hundert Euro, die ich geklaut habe. Und das und jenes. Weißt du, wir können uns selbst so beruhigen, so beschwichtigen. Es ist ja nicht so schlimm. Das ist ja, das machen alle. Notlügen machen alle. Aber ihm ist jetzt inzwischen, wo er mit Paulus zusammen ist im Knast, ist der innere Friede wichtiger. Und er ist bereit, sein Leben sauber zu machen, rein zu machen, reinen Tisch. Er ist bereit, zu seinem alten Herrn zurückzugehen, der auch inzwischen Christ ist. Was er wahrscheinlich gar nicht wollte, zu dem zurückzugehen. Es war eine Überwindung. Und ich sag dir, jede Wiedergutmachung ist eine Überwindung. Ein Prozess. Ich weiß wie bei mir. Als ich meine Sachen, die ich so in der Firma damals in der Lehrzeit organisiert habe, ich habe sehr eine ganze Menge organisiert, Werkzeuge und vieles andere mehr, was ich so gebrauchen konnte, um mein Auto zu reparieren und sonst noch was. Ich habe so viel organisiert. Und ich werde Christ und plötzlich in der Gemeinde wird gepredigt, wir sollen wieder gut machen, in Ordnung bringen, die sagen, weil wir was gestohlen haben, sollen wir zurückgeben. Und der Heilige Geist spricht zu mir, ich konnte kein Werkzeug, kein Hammer, keine Schraubenzieher mehr anrühren und die haben zu mir gepredigt, ich bin gestohlen. Ich habe nur noch gestohlene Sachen um mich herum gehabt. Ich bin gestohlen. Und dann habe ich alles eingepackt, das was mir gepredigt hat, ich bin gestohlen. Und dann will ich meine Firma zurückgeben. Und ich bin ein Feigling. Ein großer Feigling. Weißt du, sonst ist man kein Feigling. Aber zum Stehlen war ich, ich nannte damals Organisieren. Aber zum Organisieren war ich kein Feigling. Aber jetzt also, wieder gut zu machen. Ich habe dann gebetet, lieber Gott, hilf mir. Wenn ich zu meinem Chef gehe und das Ding in Ordnung bringe, dann ist nur über den Chef konnte ich in Ordnung bringen. Und das Schlimme war dabei, der Chef war sogar in der Gemeinde, in der ich war, der war Ältester dort. Der hat sogar das Abendmahl ausgeteilt. Verstehst du, wenn ich jetzt zu dem hingehe und sage, du, ich bin ein Dieb in deiner Firma. Du, ich, und dann noch 5 Töchter gehabt. Lauf doch süße, nette Mädels, verstehst du. Und ich war mit einigen befreundet von ihnen. Und habe ich gern gehabt. Wir sind oft gegangen. Aber jetzt muss ich zu meinem Chef gehen und die Dinge in Ordnung bringen. Ich wäre im Boden versunken. Ich habe immer gebetet, lieber Gott, lass ein Erdbeben kommen und dass ich versinke oder ein U-Boot. Aber es hat nicht geklappt. Und dann habe ich gebetet und gefastet und habe gesagt, lieber Gott, hilf mir. Dann bin ich von seinem Haus vorgefahren. Ich sehe noch wie heute. Stand davor. Nee, du blamierst dich nicht. Ich weiß, was das bedeutet. Wiedergutmachung. Du blamierst dich nicht. Dann das zweite Mal wieder einen Anlauf genommen, wieder so ernst. Oh lieber Gott, hilf mir. Ich will die Sache in Ordnung bringen. Ich will Frieden haben. Ich möchte keine gestohlenen Dinge mehr in meinen Wagen oder in mein Auto haben. Und so weiter. Und dann das dritte Mal gehe ich hin und sage, lieber Gott, selbst wenn er mich totschlägt und was weiß ich, mich entlässt. Ich habe gedrückt an der Klingel, da kommt raus, Johannes, was? Wir waren ja Persier, wir waren Brüder, aber wir waren Persier. Bruder Johannes, was kann ich für Sie tun? Ich habe gesagt, Bruder, komm mal raus. Ja, guck mal in mein Auto, dann mache ich meinen Kofferraum auf. Und ich habe damals, glaube ich, Admiral oder Kapitän, Opel Kapitän gefahren, mache diesen Kofferraum auf. Dann sieht er, das ist alles von unserer Firma. Er sagt, ja, und das ist das Schlimme, der Heilige Geist spricht zu mir. Ihr sollt es in Ordnung bringen. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen möchte. Ich möchte in Ordnung bringen. Hilf mir, was kann ich dann tun? Dann hat er angeguckt, die Flex, die Bohrmaschine und was weiß ich, so ein paar Maschinen, die soll ich so nach und nach in der Werkzeugausgabe abgeben und das andere darf ich behalten. So, und das habe ich auch gemacht. Dann bin ich weggefahren auf dem Parkplatz und habe Gott gelobt und gedankt, dass ich es geschafft habe. Ist das eine Gnade, die Wiedergutmachung? Und dann habe ich nach und nach diese Maschinen abgegeben. Und er hat dem Werkzeugausgabe gesagt, der Herr Matudes hat sich ein paar Sachen ausgeliehen. Ich habe es ausgeliehen. Ich habe es organisiert. Und er bringt sie nach und nach zurück. Machen Sie kein Aufheben. Ja, und so ist es. Aber ich habe Frieden gehabt. Du glaubst gar nicht, was das bedeutet, Frieden im Herzen zu haben. Und so habe ich nach und nach viele Dinge aufgearbeitet. Und man muss diese Dinge aufarbeiten. Ob man schuldig ist oder nicht schuldig ist. Ich bin mal im Koma gewesen durch einen Unfall und da war ich im Jenseits und dann habe ich außersinnliche Wahrnehmung gehabt. Plötzlich sehe ich mich, ich bin auf dem Weg zum Himmel und das Schloss Gottes ist weit oben auf dem Berg und bin dort auf dem Weg. Und dann sehe ich wie drei meiner Freunde mir im Weg stehen, breitbeinig, die lassen mich durch und der Weg ist schmal. Da komme ich nicht durch. Ich sage, lass mich durch. Und ich habe gemerkt, die sagen nichts. Aber ich wusste ganz genau, zwischen mir und denen, diesen drei Freunden, ist was gewesen. Dächtelmächtel, wir waren im Streit oder im Clinch oder was weiß ich. Meistens ging es um die Mädels. So, wir haben da Probleme gehabt. Oder andere Sachen. Und ich habe diese Dinge in Ordnung gebracht, nachdem ich wieder zu mir gekommen bin und wieder gesund war. Bin hingegangen, habe gesagt, komm, vergib mir, lass uns Frieden machen. Wir wollen in Frieden leben. Ja, wie geht's dir? Bist du wieder gesund? Ja, ja, ja. Verstehst du? Und Frieden gemacht. Du glaubst gar nicht, was es bedeutet, Frieden zu machen. Obwohl ich nicht immer schuld war an der ganzen Geschichte. Auch die anderen waren auch schuldig. Aber weißt du, es ist wichtig. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist so wichtig, Frieden zu machen. Und diese Musik verstehe ich ganz gut. Deshalb arbeite ich schon seit unserer letzten Bibelschulausgabe. Arbeite an diesem Material Philemon oder diese Bibellektion Philemon. Weißt du, es ist Zeit, dass wir Gott begegnen und wir können jeden Tag abgerufen werden und wir nehmen den ganzen Dreck und Plunder in die Ewigkeit und dann stehen wir da, wie vom Pferd getreten. Sein alter Herr ist Christ. Weißt du, der weiß, was es bedeutet und auch mein Chef, der hat gewusst, er ist auch Christ. Und später haben wir mal diskutiert und gesprochen, sagte, du, als ich Kind Gottes wurde, bei mir war es auch nicht anders. Ich musste auch so viel in Ordnung bringen, aus meiner Zeit. Und ich habe eines festgestellt, jeder hat irgendwo Dreck am Stecken. Keiner ist heilig. Oder als Heiliger zur Welt gekommen, wir sind alles irgendwo versaut. Wir sind Diebe, Mörder und Lügner und Ehebrecher und was weiß ich, was wir alle sind. Jetzt kommt der Sklave nach Hause. Der Philemon muss ihn aufnehmen, wie einen Bruder. Beim Missbrauch sind immer zwei mit betroffen. Der eine, der missbraucht wird, und der andere, der missbraucht, der einen Fehler macht. Und zur Versöhnung braucht man beide, immer zwei. Einer, der die Hand reicht und um Vergebung bittet, und der andere, der vergibt. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch wir vergeben unseren Schuldigen. Egal, was passiert ist, egal, ob du schuld bist oder nicht. Das ist gar nicht groß zur Diskussion. Oft bist du gar nicht schuld und kannst auch nichts dafür. Da weißt ein Wort, ergibt das andere, Ping-Pong. Du weißt ja, so schnell geht es manchmal. Und oft schadest du jemand und irgendjemand ziehst du runter, machst du fertig, jemand nimmt Schaden durch dich, Verluste und so weiter. Und wir behindern durch unsere Sturheit die Erweckung, den Segen Gottes, den Fluss des Heiligen Geistes. Du glaubst gar nicht, was für ein Hindernis unvergebene Sünden, die im Raum sind. Und ich weiß, wovon ich spreche. Manchmal geht es Jahrzehnte vergehen, bis da die Sache bereinigt wird. Ich verteile in Eppingen, das ist bei Heilbronn, Traktate auf der Straße. Wir haben dort Evangelisation, war in Neuen Saarland, Evangelium Center. Und da verteile ich Traktate. und lade die Leute ein. Und da gebe ich einem älteren Herrn auch ein Traktat, das ist schon an die 60 gewesen. Vielleicht denke ich sowas zwischen 55 und 60. Und lade ich ein. Sagt er, kommt der Herr sowieso auch zu Ihnen? Sage ich, ja, der kommt. Danke, da halten Sie den Traktat, da will ich nicht hin. Dann habe ich gesagt, warum? Ich möchte nicht, da wo der ist, möchte ich nicht hin. Und so rede ich. Und habe gesagt, könnten Sie mir Ihren Namen nennen? Ich möchte die Sache nachgehen. Was ist der Grund? Warum möchten Sie nicht zur Versammlung kommen? Und habe den Namen aufgeschrieben. Und dann habe ich den Bruder am Abend dann im Gottesdienst gefragt, du, was ist zwischen dir und dem? Was ist da passiert? Ach, wir sind Jungs, wir sind im Dorf aufgewachsen und so weiter. Wir haben so viel zusammen unternommen. Und da ist irgendwas passiert, ich weiß gar nicht mal was, aber da ist etwas passiert und seitdem sind wir auseinander. Wenn der in der Kirche geht, tritt er aus. Wenn ich in der anderen Kirche gehe, verlässt er die Gemeinde, er möchte mit mir nichts zu tun haben. Dann sage ich, wie bitte? Und du kennst den Mann? Ja, ich kenne. Wir sind Schulfreunde gewesen, als Kinder, Jugendliche zusammen, alles so viel unternommen. Und wir diskutieren und wir reden. Und dann habe ich gesagt, gut, ich möchte die Sache bereinigen, denn wir evangelisieren hier. Und Gott kann die Stadt nicht segnen, wenn Streit unter Menschen da ist. Wenn Sünde da ist. Gott kann uns nicht segnen. Und habe ich den Mann aufgesucht mit dem Bruder zusammen. Und dann sagte ich, ich bringe jetzt diesen Herrn sowieso, den Sie nicht mögen, aber ich bringe den mit. Um was geht es denn? Ja, der ist ein Betrüger. Und wo die Betrüger sind, ich will mit Betrügern nichts zu tun haben. Ich sage, Bruder, bist du ein Betrüger? Was hast du denn gemacht? Ja, wir sind zur Apotheke gegangen, wir haben da was gekauft und er hat mich um 60 Pfennig betrogen. Um 60 Pfennig. Und Jahrzehnte Spannung unter zwei Freunde, weil der eine den anderen betrogen hat. Um 60 Pfennig. Und habe ich gesagt, können wir das nicht vergeben? Können wir das nicht bereinigen? Kann man das nicht in Ordnung bringen? 60 Pfennig. Bruder, du hast den betrogen um 60 Pfennig. Was sagst du? Und wir wollen evangelisieren in dieser Stadt. Dann steht der Bruder von unserer Gemeinde auf, geht auf ihn zu und sagt, kannst du mir vergeben? Ich habe dich betrogen um 60 Pfennig. Und wir gehen einander aus dem Weg. Du gehst mir aus dem Weg. Nur wegen 60 Pfennig. Wegen 60 Pfennig. Da sagte er, ja, ich habe dich immer als einen Betrüger gesehen, wo du auch immer warst. Ich konnte es nicht verkraften, dass ich von meinem Freund betrogen werde. Und die haben sich versöhnt, sind Kinder Gottes geworden. Sie waren schon Kinder Gottes, beide. Aber auseinanderdividiert durch den Teufel, wegen 60 Pfennig. Wegen 60 Pfennig. Viele sind zu stolz, um ihr Leben in Ordnung zu bringen. Und lieber gehen sie einander aus dem Weg. Sie laufen lieber Gott aus der Schule, tauchen lieber unter. Es gibt viele untergetauchte Christen, auch hier in Berlin. Die triffst du ab und zu mal irgendwo bei irgendeiner Konferenz. Aber sie wissen ganz genau, da ist etwas. Etwas Unbereinigtes, Unversöhntes oder was auch immer ist. Und man kann wegziehen, man kann weggehen in eine andere Stadt, auswandern sogar ins Ausland. Gott findet einen immer. Viele laufen Gott weg, aus irgendwelchen Gründen. Ich denke nur an die Geschichte von Hagar. Sie wurde missbraucht von Abraham, natürlich auch von der Sarah mit, denn es war die Magd von Sarah. Und als sie merkt, ich bin schwanger, dann spielt sie sich als die Herrin auf. Und Sarah, du bist ja unfruchtbar, was willst denn du, altes Weib? Und haut ab und flieht, weil die Sarah ihr so zusetzt. Und dann unterwegs dort trifft Gott sie irgendwo und sagt, Hagar, was machst denn du hier in der Wildnis? Ja, ich will nichts mehr zu der Sarah, zu dieser Hexe. Ich will sie nicht mehr, ich will nicht bei ihr sein. Und Gott sagt, und du gehst ganz schön brav zurück. Und du kennst ja diese Geschichte, was da passiert ist. Sie ist dann zurück. Und der Segen Gottes kam über ihr Leben. Und der Ismael, der Junge, der geboren wurde, wurde auch gesegnet als ein Stammhalter Abrahams. Ismael und Isaac sind diese beiden Söhne Abrahams. Und weißt du, aber dieses Problem, das muss aufgearbeitet werden. Nicht nur weglaufen und fliehen. Die mag mich nicht, die versteht mich nicht. Das ist diese Hexe da. Und weißt du, ein Gläubiger, der muss lernen, auch sich zu demütigen. Auch da, was nicht in Ordnung ist, in Ordnung zu bringen. Und stell dir vor, die Hagar kommt nach Hause. Ja, was suchst du? Was willst denn du? Du Luder, Was willst denn du? Dann sagt sie, unterwegs ist mir der Herr begegnet. Wenn Gott dir begegnet, du gehst wieder dort zurück, wo du weggelaufen bist, wo du zum letzten Mal im Segen warst, wo du zum letzten Mal die Stimme Gottes gehört hast, wo Gott zuerst zum letzten Mal mit dir geredet hat. Du kannst weglaufen, das kannst du, aber Gott wird dich erwischen. So wie den Jona, wie diese Hagar. Sie bildet sich ein. Weißt du, ich bin nur eine Sklavin, aber jetzt bin ich eine Herrin. Abraham bekommt jetzt einen Sohn von mir oder ein Kind. Und so, du denkst, du wärst was Besseres. Wir müssen alle dort zurück, wo wir herkommen, zum Ursprung aller Dinge. Und wenn ich zum Hochgebirge wanderte und den Weg verloren habe, muss ich zurückgehen, wo ich zum letzten Mal wusste, hier bin ich noch auf dem richtigen Weg. Hier war ich noch auf dem richtigen Weg. Und erst dann geht es wieder weiter, wenn ich wieder die Zeichen gefunden habe, wo ich noch auf dem richtigen Weg war. Da, wo ich glücklich war, wo ich zufrieden war, wo alles in Harmonie war. Onesimus zog die Konsequenzen, brachte alles in Ordnung. Er ordnete sein Chaos und Bekehrung ist eine Sache. Nicht nur ich glaube an Jesus, der Teufel glaubt auch an Jesus. Das Wichtigste ist, dass man sein Leben in Ordnung bringt. Und da, wo man sich verirrt, verlaufen hat, wieder zurückgeht und das Chaos aufräumt, was alles passiert ist und wieder gut macht. Die meisten Christen bekehren sich, aber sie bringen ihr Leben nicht in Ordnung. Und deshalb haben sie keine Freude, kein Siegesleben. Die können nichts Positives berichten, mir geht's schlecht. Also bring die Dinge in Ordnung. Zachäus hat die Dinge in Ordnung gebracht. Und Jesus sagt, in diesem Hause ist Heil widerfahren. Halleluja. Die Menschen, die die Dinge in Ordnung gebracht haben, sie wussten, was alles passiert ist. Sie waren dabei, denn du bist dabei, wenn du sündigst. Und sie war dabei. Weißt du, man kann nicht einfach mit dem Namen, ich bin jetzt Christ und alles zudecken, der Herr Jesus vergibt mir alles. Er vergibt mir alles, ganz gewiss. Aber ich muss anfangen, die Dinge in Ordnung zu bringen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Denk, was du gemacht hast. Alles andere ist Heuchelei, Selbstbetrug, einfach übertünchen wie die Pharisäer. Oh, lass uns vergessen. Nein, du kannst nicht vergessen. Du kannst erst vergessen, wenn die Dinge in Ordnung gebracht worden sind. Bei der Neuordnung muss unsere ganze menschliche Vergangenheit berücksichtigt werden, was da alles passiert ist. Oft sind es so Kleinigkeiten, aber gerade durch diese Kleinigkeiten wird unser Glaube zerstört. Gerade durch diese Kleinigkeiten. Die menschliche Vergangenheit muss behandelt werden, sonst hast du immer Kämpfe und immer wieder erinnert der Teufel, weißt du noch, denk mal dran und so weiter. Wir sind immer noch auf dieser Erde. Wir sind immer noch im Fleisch. Onesimus dachte, in Rom kennt mich kein Schwein. Niemand wird wissen, wer ich bin. Ich sehe doch gut aus. Bin noch junger Mann. Und so weiter. Aber plötzlich, wie der Zufall es will, trifft er den Paulus, den Prediger. Der kommt in die Quere. Der muss mit ihm zusammen in der gleichen Zelle, wenn möglich, sitzen. Doch Paulus nimmt ihn als Bruder und sagt, Bruder, ich kenne dich, ich weiß deine Geschichte, ich weiß, wie schwer es ist, Dinge in Ordnung zu bringen und mit der Schuld zu leben. Paulus hatte selbst Dreck am Stecken, mehr wie genug. Er hatte ja Christen in Judäa verfolgt, die Gemeinde Jesu zerstört, Leute ins Gefängnis gebracht. Er wusste, was es ist, er hat mit Gott nicht gehadert, sondern er wusste, diese Dinge sind da. Und damit muss ich leben. Das war eben so ein Pfahl im Fleisch. Aber man kann diese Dinge aufarbeiten. Und deshalb bringt er und sammelt der Apostel Paulus eine Spende dort in Griechenland für die Christen in Judäa, weil durch ihn sind die Leute arm geworden. Er versucht wieder gut zu machen, so gut er es kann. Er kann es nicht mehr wieder gut machen. Du kannst auf menschliche Art und Weise nicht wieder gut machen. Das muss der Herr tun oder muss es einfach lassen und Gott überlassen. Aber man muss zu seiner Schuld stehen. Ich habe die Gemeinde Jesu zerstört. Ich habe so viel Blödsinn gemacht. Und solange die Verhältnisse nicht aufgearbeitet, nicht geregelt sind, werden wir keinen Frieden haben. Deshalb ist es so wichtig, arbeite an deiner Vergangenheit, wenn du Christ geworden bist. Das ist das Erste, was du machst, nach deiner Bekehrung, dass du die Schulden bezahlst, die du irgendwo dir eingebrockt hast, die Dinge in Ordnung bringst. Ich werde nie vergessen, ich habe mal so einen Gottesdienst oder mehrere, ja, ganze Woche über Wiedergutmachung den jungen Leuten, Jesus Bibel damals, in der Teestube gepredigt. Und dann lese ich, schlage ich Zeitung auf, dann schreibt ein Journalist, ich weiß nicht, was in der Stadt los ist, aber die Leute bezahlen die Rechnungen und die Leute entschuldigen sich und was weiß ich, was die Leute da machen. Was ist in der Stadt los? Kann mir irgendjemand sagen? Weißt du, plötzlich schreibt die Zeitung über unsere Arbeit, dass die Leute wieder gut machen. Da ist einer, der hat ein ganzes Jahr an der Bus, also Busunternehmen bezahlt, weil er immer schwarz gefahren ist. Und der andere hat das und das gemacht. Weißt du, viele dieser jungen Leute, die haben Unsinn gemacht, die haben das wieder gut gemacht. Und die Leute registrieren das. Und die Leute nehmen es wahr. Sowas gibt es nicht in der Welt, dass jemand kommt und sich entschuldigt. Und Buße tut, es tut ihm leid. Ich bin Christ geworden. Ich will die Dinge in Ordnung bringen. Onesimus war so einer. Und Paulus schreibt von ihm, ich möchte diesen Burschen behalten, denn er ist bereit, nach Hause zu gehen und alles wieder gut zu machen, wieder in Ordnung zu bringen, die Schuld zu bezahlen. Aber Paulus sagt, du, hör mal, wenn er das nicht zurückzahlen kann, weil er ein Sklave ist, ich will für ihn bürgen. Ich will für ihn zurückzahlen. Ich will für ihn gut, wieder gut machen. Du siehst, das ist brüderliche Liebe. Auch das gehört dazu. Wenn du merkst, da ist etwas, dass du dem Bruder, der Schwester hilfst und auch dich einsetzt, so die Hand ins Feuer legst. Ich weiß, dieses Bürgen ist nicht einfach. Ja, für meine Kinder mal gebürgt. Du, habe ich immer gedacht, wenn die Miete nicht bezahlen, muss ich die Miete bezahlen. Wenn die Dummheiten machen. Glücklicherweise haben sie keine Dummheiten gemacht. Aber ich weiß, was es bedeutet, für jemanden zu bürgen. Du, da kannst du halt selber nicht schlafen, obwohl du selber keine Schuld hast. Aber Paulus sagt, ich bürge für den Onesimus, dass der es wieder gut macht. Mit der Bekehrung beginnt die Neuordnung des Lebens. Und sein alter Herr muss ihm die Schuld erlassen. Auch der, weißt du, auch der Christ, der jetzt gläubig geworden ist, der muss lernen zu vergeben. Das ist mein Bruder, der hat mich betrogen, der hat mich reingelegt, der ist mir abgehauen. Er muss wieder dem Recht zum Recht verhelfen. Versetzt er sich in der Lage des Onesimus und versetzt sich in der Lage des Philemon. Verstehst du? Beide müssen jetzt Vergangenheit aufarbeiten. Und ich frage mich, wer muss da mehr arbeiten? Der Philemon oder der Onesimus? Der Onesimus muss gebückt und gedemütigt und nach Hause kommen, mein Herr, vergib mir. Und der andere muss sagen, ich vergib dir. Und die anderen Knechte, wahrscheinlich hat der Philemon noch mehr Knechte gehabt, und die anderen müssen akzeptieren, dieser ist ein Betrüger gewesen, aber ich akzeptiere ihn, ich habe ihn vergeben. Vergebung geht viel weiter, als wir denken. Ich vergebe ihm. Es ist Aufarbeitung der Geschichte, der Vergangenheit. Dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Und da steht der Bruder, und mir hast nichts gegeben. Mich behandelt so komisch. Der Teufel will, dass du mit der unaufgearbeiteten Vergangenheit durch die Welt rennst und weiterlebst und tust so, als wenn nichts passiert wäre. Du glaubst an Gott, bist Christ, aber da hat sich noch gar nicht so viel verändert in deiner Vergangenheit. Diese Geschichten, die da gewesen sind, wo du Leute enttäuscht hast, wo die Leute von Nase die Tür zugeschlagen hast, abgelehnt hast, wo manche Leute wegen dir krank geworden sind, wie auch immer, zu Schulden gekommen sind, verunglückt sind. Eine echte Bekehrung bedeutet nicht nur, dass ich jetzt ein neues Leben mit Gott beginne. Ich bin Christ. Ich bin Christ. Das ist genauso, als du, ja, da ist nichts Besonderes daran. Aber die Dinge müssen bereinigt werden. Auch bei Christen. Wenn du jemanden auf dem Gewissen hast, und wir haben eine ganze Menge Leute an Gewissen, ich denke nur an einen Prediger, der bei mir war aus Südafrika, Erlos Stegen, der predigt bei mir und er erzählt, wie Gott ihn geführt hat. Er war ein Erweckungsprediger unter den Zulus. Eine große Erweckung ist auch durch ihn ausgebrochen unter den Zulus. Aber bevor die Erweckung kam, was da passiert ist, unser Erlo liegt im Sterben und er ruft seine Familie und sagt, liebe Geschwister, liebe Familie, ich gehe zum Herrn. Und er macht seine Augen zu, will seine Ruhe und seinen Frieden haben, betet das Vaterunser, die Leute geben ihm das Abendmahl noch. Und plötzlich sagt der Herr zu ihm, Erlo, du kannst nicht zu mir nach Hause kommen. Und Erlo erschrickt und plötzlich sieht er eine Schar am Krankenbett stehen, aber nicht in Wirklichkeit, sondern im Geiste. Er sieht eine Schar, die am Bett steht, etwa 150 Leute. Erlo, diese Leute klagen dich an. Und er als Pastor, er hat mit dem Techtelmechtel gehabt und mit jenem Techtelmechtel gehabt. Und dann ruft er plötzlich seine Frau und sagt, Frau, komm, bring einen Zettel mit und ich diktiere dir die Namen. Ruf diese Namen alle an oder bring die Leute her. Und er ladet die Leute ein, die er durch den Geist gesehen hat, mit denen er ein Techtelmechtel hatte. Und sagt, bitte vergib mir, vergib mir, vergib mir. Und viele von diesen Leuten haben gesagt, Bruder, ich muss dir nicht vergeben. Weißt du, du bist nicht schuldig geworden. Ist es egal, sagt er, wir brauchen Frieden, ich brauche Vergebung. Ich kann nicht nach Hause gehen, weil ihr steht bei mir am Bett. Gott hat mir das gezeigt. Vergib mir, vergib mir, vergib mir, vergib mir. 150 Mal. Und dann sagt er, und dann die Leute haben gesagt, wenn der um Vergebung bittet und sich demütigt, was sind wir? Wir müssen uns auch demütigen. Und so brach unter den Zulus dort in Afrika, Südafrika, eine Erweckung aus. Kurt Koch hat ein Buch darüber geschrieben, Gott unter den Zulus. Und er hat uns erzählt, wie tiefgreifend die Erweckung war. Leute haben die Sünden bekannt. Er muss als Pastor als Erster die Sünden bekennen. Ich bin schuldig. Weißt du? Wir denken immer, das sind nur Kleinigkeiten. Aber bei Gott sind Kleinigkeiten keine Kleinigkeiten. Zachäus plötzlich merkte, ich habe so viele Leute betrogen. Gott, ich kann vor Jesus nicht bestehen. Ich habe ihnen zu viel abgenommen. Ich habe Dinge abgenommen, so wie der Zöllner bei uns, diese Geige. Verstehst du, nach Jahren kommt es plötzlich raus. Er wusste, ich bin ein Betrüger. Und ich habe gestern mal gesagt, der Heilige Geist straft uns und zeigt uns, wir sind Sünder, wir sind keine Heiligen. Wir spielen nur. Und wenn ich daran denke, was die Wissenschaftler in London herausgekriegt und herausgefunden haben, ein Mensch, ein durchschnittlicher Bürger, lügt mehr als 200 Mal am Tag. Wir sind alles Lügner. So, wir erzählen Geschichten und wir haben nicht geprüft, ob das wahr ist oder nicht, und wir geben die Lügen weiter. Das ist das Leben des Menschen. Lass uns ganz konkret bleiben. Und plötzlich Onesimus merkt, du mit meiner Schönfärberei und den ganzen Beschönigungen und den ganzen Frisierungen, weißt du, du kannst deinen Bart abrasieren, du kannst die Haare abrasieren, du kannst alles abrasieren, aber dein Herz bleibt das, was es ist. Du kannst nicht verändern. Es sei denn, Gott verändert es, der Heilige Geist verändert. Man kann das Äußere ändern, man kann eine neue Identität bekommen. Und früher, als es noch DDR gab, haben viele Westbürger, die irgendwie was verbrochen haben, sind gleich in die DDR geflohen und haben neue Identität sich verpassen lassen. Irgendwo in Marzahn sind sie da untergetaucht, wo niemand einen kennt. Aber vor Gott kannst du nicht weglaufen. Vor Gott kannst du nicht weglaufen. Trotz der ganzen Beschönigung und Übertünchung, das ist, weißt du, diesen ganzen Verhältnissen, was alles entstanden ist. Paulus muss sagen, Onesimus, ich kann dich nicht behalten. Du musst zu Hause zu deinem Herrn gehen. Ich würde dich gerne behalten. Wenn ich so den Brief von Philemon lese, der Paulus hat ihn gerne behalten. Es war ein ganz netter Bursche, fleißiger Bursche. Aber du kannst bei mir nicht weitermachen so. Du musst so nach Hause zum Herrn gehen. Und ich will deinen Herrn fragen, vielleicht gibt er mir dich, verstehst du? Vielleicht kann er mir dienen. Aber es gibt so viele Christen, die möchten Gott dienen, aber Gott sagt, nein, du kannst mir nicht dienen. Du musst erstmal deine alte Geschichte in Ordnung bringen. Du kannst nicht einfach so dahin wurscheln. Du musst deine alten Rechnungen bezahlen, deine Lektionen lernen, deine Strafe absitzen. Oder wenn du es nicht willst, gehst du deinen Folterknechten. Die werden dich schon rauskriegen und dich kurieren. So. Dorthin gehen und dann musst du lernen, wenn du nicht freiwillig lernst, einfach unter der Rute der Züchtigung des Herrn, denn in der Bibel heißt es, welchen der Herr aufnimmt, den straft er und züchtigt ihn. Die meisten Leute verstehen das nicht. Die denken, Gott ist so grausam. Nein, die Züchtigung ist der Dienst des Heiligen Geistes an unserem Leben. Der Heilige Geist sagt, und was ist mit dem und mit dem und mit jenem und mit dieser Geschichte? Paulus bürgt, aber Paulus sagt, nein, das ist nicht alles, du musst zurückgehen, Onesimus. Und Paulus schreibt dann im 11. Vers, in dem Brief an diesen Philemon, Onesimus war dir lange Zeit ein unnützer Knecht, ein unnützer Sklave, ein unnützer Diener, aber jetzt ist er Christ geworden, jetzt ist er dir nützlich, aber ich hätte ihn gerne für mich, als meinen Diener, als meinen Knecht und so weiter. Aber er war ein Unnützer. Solange wir nicht wiedergeboren sind und solange wir die Dinge nicht in Ordnung gebracht haben, sind wir unnütze Christen. Unnütz. Sind nur Zierpflanzen, weiter nichts. Solange meine Vergangenheit und unsere Vergangenheit nicht aufgearbeitet wurde, wird alles unnütz bleiben. Die ganzen Zeugnisse, weißt du, so wie dieser eine Bruder in Eppingen gibt Zeugnis, missioniert, betet, Herr, gib Erweckung in Eppingen. Und da ist eine Sache, die nicht in Ordnung ist, 65 Pfennig. Wir sind unnütz. Alles nur Leerlauf. Und wir wundern uns, warum bekehren sich meine Familienangehörige nicht? Warum bekehrt sich meine Mutter nicht, mein Vater, meine Oma, mein Bruder, meine Schwester? Das sind Sachen passiert in der Vergangenheit. Da ist etwas passiert, das uns unnütz macht. Bisher, Onesimus, warst du unnütz, unbrauchbar. Aber jetzt gehst du zurück, bringst die Dinge in Ordnung und dann wird er dir ein brauchbarer Diener sein, dieser Onesimus. Wenn das Leben aus Gott nicht durch dich wirkt, bist du unnütz. Und das Leben durch Gott ist, dass du Dinge in Ordnung bringst, wieder gut machst, so gut du kannst. Vieles kannst du nicht mehr gut machen. Oft kommen Leute zu mir und sagen, du, die sind schon gestorben oder ich weiß nicht mehr genau, wie das war oder wo das war und so weiter. Dann sage ich, komm, dann mach das, gib was für das Rote Kreuz oder gib das für die Gemeinde ins Opfer und so weiter, den Betrag, dass du denkst, dass es sowas wert gewesen wäre, was du hier schuldig geworden bist. Weißt du, ich kenne Christen, die das gemacht haben und die haben Frieden. Die haben einen Ausgleich geschaffen und wir sollen Ausgleich schaffen nach der Bibel, ein Opfer bringen. Und so ich jemanden betrogen habe, gebe ich viermal zurück. Dann unterstütze ich ein paar arme Leute, ein paar Waisenkinder oder was auch immer. Weißt du, wenn du nicht in Ordnung bringst, dann bist du überall am falschen Platz und es gibt immer Reibungen und Ärger und Stress. Weißt du, mit dir oder mit anderen. Und das erleben wir immer wieder. Und du fragst dich, warum ist das in meinem Leben so? Du tust die falsche Arbeit, weil du bist unnütz. Weil irgendetwas in deinem Leben passiert ist, das Falsche ist in dir, du äckst immer wieder an, du erntest immer das Falsche, wirst hin und her geschubst, fühlst dich nicht wohl. Ja, ich bin immer am falschen Platz hier. Ja, das bist du, solange du unnütz bist, wie dieser Onesimus. Der war dir bisher unnütz, war dir nur ein Problemfall. Und so viele Menschen sind Problemfälle. Erst wenn der Heilige Geist uns leitet, in Ordnung zu bringen und diese Dinge aufzuarbeiten. Und ich sehe noch, wie heute, wie die zwei Herren damals, weißt du, Jugendfreunde, wieder Freunde wurden im Alter, nachdem sie sich über die 60 Pfennig versöhnt haben und der eine Bruder sich bei dem anderen entschuldigt hat. Ich wusste gar nicht, ich habe gar nicht gewusst, dass es dir so zu schaffen gemacht hat. Du weißt gar nicht, was dem anderen so zu schaffen macht, bis der Heilige Geist einem zeigt. Und der Heilige Geist deckt auf. Das ist das Schöne dabei. So, wenn du am falschen Platz bist, unnütz bist und so weiter, dann erlebst du immer wieder nur, dass du Schwierigkeiten hast, Spannungen hast, Ärger hast und sagst, ich weiß, ich verstehe die Welt nicht, ich bete, ich diene, ich bin still, halt meinen Mund, bin treu. Aber irgendetwas ist da, was uns unnütz macht, bis der Heilige Geist uns nützlich macht. Geh wieder zurück. Da, wo du zum letzten Mal wusstest, da war ich noch nützlich. Da hat Gott mich gebraucht. Geh dort zurück, wo du wusstest, der Himmel war über mein Leben offen. Hier hat Gott mich gebraucht. Hier bin ich gesegnet worden. Hier hat der Herr zu mir gesprochen. Hier hat Gott an mir gearbeitet, sogar jeden Tag ein neues Erlebnis, eine neue Offenbarung. Du kannst irgendwo hingehen, kannst in die Mission gehen, ins Kloster gehen, auf die Bibelschule gehen, aber Gott spricht nicht mehr zu dir, weil du vielleicht nicht an dem Platz bist, wo Gott dich gebrauchen kann, wo du nützlich bist. Wo du nützlich bist. Weißt du, wir müssen jemanden einfach verfolgen, so wie Heiß, 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 kalt, kalt, heiß, kalt. Dieses Spiel, du kennst ja dieses Spiel. Einfach sensibel werden für das Wirken des Heiligen Geistes. Bis du Frieden hast. Habe ich Frieden hier in der Angelegenheit? Habe ich hier Frieden in der Angelegenheit? Wenn ich keinen Frieden habe, dann ein paar Schritte wieder zurück, dass ich wieder Frieden habe. Und so, wo war ich gesund? Frag dich einmal, wenn du krank bist, wo war ich zum letzten Mal so richtig gesund, ausgeglichen? Und geh dort zurück, wo du wusstest, hier war ich richtig. Damit wir wieder nach vorne schauen können. Weißt du, Gott will, dass wir uns in den Spiegel schauen können und dass uns nicht schämen müssen. Weißt du, das Problem bleibt auch, wenn du den Spiegel kaputt schlägst. Du bleibst das, was du bist. Aber wenn du im Spiegel siehst, schau mal, was fehlt in meinem Leben? Wo habe ich die Freude am Herrn verloren? Wo bin ich dem Herrn abgehauen? Seit wann habe ich die Stürme in meinem Leben? Denk an Jona, dort im Schiff. Ich bete, ich bin im Herrn, ich bin auf dem Weg nach Tarsis. Oh, ich bin Gott so dankbar, dass ich noch einen Platz in eine Kajüte noch gefunden habe im Schiff, dass die mich mitgenommen haben. Oh, Herr, segne mich, still den Sturm, bring mich dort. Von wegen, der Sturm wurde stärker und stärker, bis die ihn über Bord geworfen haben, in Jona, und dann Gott alles überlassen haben. Die Schiffsleute haben gedacht, wir sind jetzt Mörder, aber Gott hat dann einen Plan mit dem Jona gehabt und verschaffte einen Fisch und brachte ihn genau nach Joppe, wo er abgehauen ist. Und dann geht unser Jona nach Ninive. Und du weißt ja, was er dort bewirkt in Ninive. Gott will uns an den Punkt zurückbringen, wo wir ihm abgehauen sind. Philemon wusste noch gar nichts, was da für Veränderungen bei Onesimus stattgefunden hat, wie der Herr bei ihm gewirkt hat. Der wusste, hat noch gar keine Ahnung gehabt. Aber Gott arbeitet schon. Weißt du, an diesem jungen Mann? Gott hat den Menschen die Schuld schon lange vergeben. Aber die Vergebung und die Gnade müssen reell werden. Die müssen sich durchsetzen in unserem Leben. Wenn Gott vergeben hat, dann müssen auch Menschen uns vergeben. Dann müssen wir die Dinge in Ordnung bringen. Durch die Gnade Gottes. Sonst funktioniert die Gnade Gottes. Können wir viel von der Gnade Gottes reden und träumen. Wer nicht vergibt, der missbraucht sich selbst. Wer nicht vergibt, der verstümmelt sich selbst. Wer nicht vergibt, der behindert sich selbst. Wer nicht vergibt, der blockiert sich selbst. Wer nicht vergibt, der verkrampft. Wer nicht vergibt, der schränkt sich selbst ein. Und wer nicht vergibt, der behindert das Werk Gottes. Deshalb ist Vergebung von beiden Seiten wichtig. Vergebung empfangen und Vergebung annehmen. Vergeben ist, den Menschen eine neue Chance zu geben, wegen 60 Pfennig. Also ich kann das nicht verkraften, was da alles oft passiert, wenn die Menschen nicht vergeben. Ich habe in Heilbronn zwei Bauernsleute gehabt, die haben nebeneinander ein Grundstück gehabt und die eine Familie hat einen Gockel gehabt und dieser Gockel ist immer wieder zu den Nachbarn gegangen und wenn die Frau gesät hat im Garten, hat er gebuddelt und alles aufgefressen. Und dann ist nichts aufgegangen und so weiter. Dann haben sie zusammen diskutiert und die kamen beide Familien bei mir zu mir in den Gottesdienst. Du siehst, was für Leute ich manchmal habe und mit welchen Leuten ich zu tun habe. Die sind fromm, christlich. Ja, und dann hat die eine Familie dann einen Zaun gezogen, damit der Gockel nicht durchkommt. Aber die Gockel sind sehr schlau, die können fliegen, wenn es sein muss. Und der Gockel war wieder da drüben. Beide Nachbarn. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht auch warum. Weißt du, der Teufel weiß, wer uns auf die Palme bringen kann. Aber auch der Heilige Geist hilft uns, die Sünde zu erkennen. So, der Gockel ist wieder drüben und die Schwester kann sich nicht mehr halten, sich beherrschen. Die schnappt den Gockel, dreht den Kopf, den Hals um, zieht ihm die Feder raus und grillt. Und backt. Und wie der Zufall es will, kommt die andere Schwester von dem Nachbargehöft zu ihr rüber und sagt, und du, das riecht hier bei euch so gut, was ist da los? Und die Frau muss bekennen, die andere Frau, du, das ist dein Gockel, der ist bei mir in der Röhre. Und es gab einen Skandal, du glaubst gar nicht, was für einen Skandal es in der Gemeinde gab. Die haben ja Familien gehabt, da war ein richtiger Familienskandal, ein Knatsch. Und mir blieb nichts anderes übrig, als eine Geschäftsversammlung anzuberaumen und diese beiden Familien zusammen in den Gottesdienst zu bringen, in der Geschäftsversammlung, Gemeindeversammlung. So, jetzt versöhnt euch einmal. Und die Familie, die den Gockel aufgegessen hat, habe gesagt, und ihr bezahlt der Familie einen Gockel, kauft einen neuen Gockel für den. Und so weiter. Die waren alles bereit, in Ordnung zu bringen. Und ich sehe noch wie heute, wie unsere schwäbische Schwester, eine Bauersfrau, Urschweben, wie sie hingeht. Und sie müssen natürlich sich versöhnen, sonst schließe ich aus der Gemeinde aus. Und sie liebten die Gemeinde. Und ich bin dankbar, dass die Leute Gemeinde lieben und sich was sagen lassen. Dann geht sie auf die andere Schwester zu und ich vergebe dir. Vergeben, vergessen. Das werde ich nie vergessen, was sie gesagt hat. Vergeben, vergessen. Aber sie haben unseren Gockel aufgegessen. Vergeben, vergessen. Weißt du, ist eine Sache vergeben und vergessen eine andere Sache. Natürlich, die haben sich versöhnt. Dann ist es ja lächerlich, wegen einem Gockel die Freundschaft auseinanderzugehen oder wie diese Brüder damals in Eppingen wegen 60 Pfennig die Jugendfreundschaft zu verlieren. Es ist so wichtig, die Dinge in Ordnung zu bringen und auch vergessen, auch wenn sie deinen Gockel aufgegessen haben. Paulus war hier ein Gefangener, er war Christenhasser in Rom. Als Gefangener, er weiß, was es bedeutet, die Christen zu hassen, nicht ausstehen zu mögen, aber er hat vergeben, er hat alles vergessen. Es hat ihm leid getan, dass er so ein Übeltäter war. Er weiß jetzt, und deshalb versteht er auch den Onesimus. Die Leute, weißt du, die wahre Evangelisten, Diener Gottes, die dem Herrn dienen, die verstehen die Menschen. Du, bei mir war es nicht anders. Ich bin aus dem gleichen Holz geschnitzt. Petrus, der hat den Herrn verleugnet, statt dass er den Herrn bekennt. Gott hebt diesen Fluch, die Sünde auf, aber wir müssen daran arbeiten. Es tut mir so leid. Oh, ich habe Fehler gemacht. Weißt du, wir müssen zu unseren Fehlern stehen und diese Fehler in Ordnung bringen. Philemon, weißt du, er muss diesen entlaufenen Sklaven als Bruder jetzt aufnehmen, nicht mehr als Sklaven, als Bruder in Christus. Paulus stiftet Frieden und die Bibel sagt, die Friedensstifter werden Kinder Gottes heißen. Er stellt sich dazwischen und sagt, Philemon, wenn er noch etwas schuldet, ich bringe das in Ordnung. Und ich freue mich immer über Geschwister, die sich für andere einsetzen, die Frieden stiften, die nicht Öl ins Feuer geben und auch den Schaden vergrößern, sondern den Schaden verkleinern. Einfach die Leute zusammenzubringen, wenn es möglich ist. Die Frieden stiften werden Kinder Gottes heißen. Man kann Gott nicht weglaufen. Das ist mein Thema. Und es ist so wichtig, dass unser wahres Leben ein Fundament bekommt. Und das fängt mit der Versöhnung an. Dass man sich einander annimmt, dass man in der Gemeinde einander begegnet. Nicht einander aus dem Weg geht. Der eine sitzt auf der Seite und der andere auf die Seite. Ich kenne Christen, die sich, wenn sie auf der Straße einander begegnen, der geht auf der anderen Straßenseite. Gott muss Frieden schaffen. Paulus will den Philemon nicht verletzen. Er sagt, du, ich schicke den Onesimus zurück, der gehört dir und nicht mir, obwohl ich ihn gerne hätte. Weißt du, Gott kann Menschen gebrauchen, aber er will sie nicht gebrauchen, solange sie nicht Frieden gemacht haben miteinander. Und Onesimus ist bereit, zu seinem Herrn zurückzugehen und ihm wieder zu dienen. Er weiß jetzt als Christ, was es bedeutet, eine gesunde Beziehung zu haben, Kind Gottes zu sein, nicht mehr der Dieb, der Mörder, der Lügner sein, und nicht nur, der immer ständig rebelliert, sondern der sich einordnet und unterordnet. Er weiß es plötzlich, was es bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein, nachdem die alten Schulden bezahlt sind. Weißt du, da passiert so viel, nachdem du das alte Leben begleichst und in Ordnung bringst, du bist plötzlich ein ganz anderer Mensch. Und Jesus sagt, und in diesem Haus, lieber Zachäus, ist Heil widerfahren. Man kann wieder fröhlich seine Straße ziehen und fortsetzen seinen Weg. Es gibt ein paar Möglichkeiten der Wiedergutmachung, was mir groß geworden ist beim Nachdenken, als ich so mich über dieses Thema vorbereitet habe. Wiedergutmachung ist das, was ich eingebrockt habe, dass ich auch auslöffle und zu dem stehe, oh, egal was es ist. Wenn du was falsch gemacht hast, du stehst dazu und du bist stille, du handelst nicht mit Gott, du rebellierst nicht gegen Gott, wenn etwas passiert, dass dir so heimgezahlt wird. Es zeigt sich manchmal, dass das, was du anderen Leuten zugefügt hast, andere Leute verletzt hast, über andere Leute geredet hast, jetzt reden andere über dich. Und es tut einem weh. Aber du sagst, Gott, ich weiß, was es bedeutet. Jetzt zahle ich mein Lehrgeld zurück. Verstehst, dass du gar nicht rebellierst. Paulus hat ganz bewusst in die Heidenmission sich begeben und unter den Heiden missioniert, weil er wusste, in Judäa glaubt mir keiner. Die Juden mögen mich nicht, die Judenchristen. Auch wenn sie Christen sind. Wir haben gehört, wie viel Schaden er uns angerichtet hat. Der hat unsere Gemeinde zerstört. Der hat unsere Familie auseinandergebracht. Der hat uns, mein Mann, meine Frau, meine Kinder vielleicht ins Gefängnis gebracht. Weißt du, es nützt auch nicht, wenn du dich entschuldigst. Paulus hat Judäa gemieden. Aus bestimmten Gründen. Er ist lieber zu den Heiden gegangen. Es gibt genug Platz. Und da, wo wir gesündigt haben, sollen wir nicht unbedingt zurückgehen. In Deutschland gab es einen bekannten Evangelisten, der hat in Norddeutschland ein lediges Kind gehabt, als Evangelist, neben seiner Ehe. Und der hat gesagt, ich werde in Norddeutschland nicht evangelisieren. Rheinland, Süddeutschland, das ist mein Missionsfeld. Ich habe seine Frau zeitlang bei mir in der Gemeinde gehabt, in Stuttgart. Und sie hat mir erzählt, ja, wir haben das abgemacht. Da, wo er gesündigt hat, dort geht er nicht mehr zurück. Und wir müssen auch da konsequent sein, dass wir zu dem stehen, da wo ich schuldig geworden bin, da wo Gott mir die Schuld vergeben hat, wo ich mein Lehrgeld gezahlt habe, da werde ich mich nicht nochmals in der Gefahr begeben. Und es ist gefährlich, wenn du dich in der Gefahr begibst. Wir haben ein paar junge Leute gehabt aus der Drogenszene, unten war ein Disco-Bar und oben im fünften Stockwerk haben wir unsere Versammlungen gehabt. Und da bekehrt sich einer und sagt, weißt du, Bruder Matthäus, der Herr legt mir aufs Herz, ich soll in die Conny-Bar, so hieß diese Disco-Bar, in die Conny-Bar gehen und dort missionieren. Er sagt, lass das. Dort hast du gesündigt, dort bist du süchtig gewesen, dort bist du kaputt gemacht worden, dort hast du nichts mehr zu suchen. Aber unser lieber Bruder denkt, er stark in dem Herrn, er schafft es. Aber was ist passiert? Da kommt er runter, da sieht er einen Kumpel vom früher, der ihm Drogen verkauft hat. Ach, ich habe dich schon so lange nicht gesehen. Du kriegst einen Schuss kostenlos und ist rauschgiftsüchtig wieder geworden, rückfällig geworden. Das bringt nichts. Geh nicht zurück. Es sei denn, Gott sagt es dir, wie beim Onesimus. Jetzt solltest du, jetzt ist die Zeit reif. Onesimus war bereit, mit seiner Vergangenheit aufzuräumen und hinter sich zu lassen, nicht mehr dran zu denken, nicht mehr dran zu wühlen, darüber zu erzählen, was alles war. Das, was früher war, ist Vergangenheit. Ich bin eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und das sind neue Aspekte. Onesimus drückt seinem alten Herrn seine Treue. Ich bin bereit, Bruder, dir zu dienen. Mehr, als ich vorher dir gedient habe. Weißt du, wenn du dich richtig bekehrst, dann machst du mehr, als du sollst. In aller Liebe. Ein Missbrauch muss aufgearbeitet werden. Das geschieht erst, wenn die innere Veränderung da ist. Ich kann mir vorstellen, dass ein ehemaliger Süchtiger in der Drogenszene missioniert und arbeitet. Aber er muss zuerst mal richtig frei sein. Richtig. Das ganze Problem gelöst sein. Nicht nur ein bisschen frei und jetzt Halleluja. Nein. Er ist wirklich frei. Eine neue Schöpfung sein und dann nach einer gewissen Weile kannst du machen. Paulus ist auch nach einer gewissen Weile nach Jerusalem gegangen. Er hat Gott ein Gelübde gemacht, ich möchte noch einmal im Tempel beten. Aber das war sein Todesurteil. Dort wurde er verhaftet und sein Leben bekam eine ganz andere Wende, weil er unbedingt im Fleisch dort nach Jerusalem pilgern wollte. Gott wollte nicht, dass er nach Jerusalem geht, das war noch nicht seine Zeit. Der Missbrauch hört erst auf, wenn Versöhnung da ist. Zwei Menschen das gleiche Ziel verfolgen, das gleiche wollen, dem Herrn zu gefallen und so weiter. Es ist so wichtig. Ich denke nur an diese zwei Männer, die haben gesagt, komm, wir wollen in dieser Stadt Erweckung haben. Wir wollen, dass Menschen sich bekehren und wir wollen nicht mehr einander aus dem Weg gehen, sondern aufeinander zugehen. Der Missbrauch hört auf, wenn die Missverständnisse aufhören. Wenn wir uns mal aussprechen, die Sache in Ordnung bringen, vergeben, vergessen, aber sie hat unseren Gockel aufgegessen. Ja. Wenn wir plötzlich die gleiche Sprache sprechen, die gleichen Gedanken haben, das gleiche wollen, aufeinander abgestimmt sind, wenn alle dem gleichen Erlöser folgen, Jesus Christus, der eine wie der andere, für die gleiche Sache kämpfen, den gleichen Feind sehen, es ist der Teufel, der uns so durcheinander gebracht hat. Es war nicht der Gockel. Ich habe den Leuten erklärt, der Gockel kann nichts dafür. Der ist ein dummer Vogel. Aber der Teufel hat es versucht, provoziert und alles in die Wege geleitet. Es ist so wichtig, dass die Menschen das gleiche Ziel verfolgen. Es geht ja um Jesus, es geht um den Frieden, es geht um die Gesundheit, deine, unsere, aller Gesundheit, den Familienfrieden. Paulus wusste, was es bedeutet, Probleme zu haben. Er hat genug Probleme gehabt und jetzt nimmt er noch den Onesimus an als ein Problem. Und genau das ist Christen. Wir haben genug Probleme, glaub mir das. Mehr als genug. Aber wir sind von Gott berufen, Priester zu sein. Für andere, für die Schwachen. Da zu sein. Als Samariter. Einander zu dienen, mitfühlen. Uns einander nicht zu entziehen. Uns zu isolieren. Es geht mich nichts an. Uns geht alles an. Uns geht es an. Wenn deinem Bruder schlecht geht, geht es dir auch schlecht. Denn so stark wie das schwächste Glied an der Kette ist, so stark ist die ganze Kette. Wir müssen uns füreinander Zeit nehmen, ob es uns gefällt oder nicht, und einander dienen in der Gnade Gottes, die Gott uns gegeben hat. Paulus hat gepredigt, Onesimus fand zum Herrn zurück. Und es ist so wichtig, dass der Mensch zum Herrn zurückfindet. Und wenn jemand zu Gott zurückfindet, findet auch zu seinem Bruder zurück. Muss es. Wenn das nicht passiert, da stimmt irgendwas in der ganzen Geschichte nicht. Ein Christ muss zuerst mal für seine Familie, für seine Kinder sorgen, sonst ist ein Taugenichts. Und dafür sind wir verantwortlich. Paulus konnte dem Philemon einfach sagen, nimm den Onesimus an. Einfach aus der Liebe Gottes. Nimm sie an, auch wenn er so ein Problemfall für dich war. Nütz ihn, gebrauch ihn. Und wenn du ihn nicht gebrauchst, ich könnte ihn auch so gut gebrauchen. Du kennst ja ein Empfehlungsschreiben, schreibt er da und empfiehlt sogar. Der einzige Brief, den Paulus geschrieben hat, eigenhändig, ist der Brief an Philemon. Eigenhändig, mit meinen Händen schreibe ich diese Zeilen, Vers 19. Ich, Paulus, habe geschrieben mit meiner Hand. Ich will es bezahlen, praktisch Blankoscheck ausgefüllt, was noch fehlt. Und das ist Priesterschaft. Ich will es von ganzem Herzen tun, dass Frieden kommt. Und die Bibel sagt, so viel es an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. Auch mit den Leuten, die nicht so geistlich und so fromm sind. Und das ist Priesterschaft, dass wir Gefallene aufrichten, sie zum Guten lenken und damit sie wieder von vorne anfangen, die zweite Chance bekommen in ihrem Leben. Das ist Priesterschaft. Und wir sollen durch Christus Könige und Priester sein. Wir möchten gerne herrschen, aber Gott will, dass wir auch Priester sind. Priester Gottes. Wer einmal die Gnade Gottes erlebt hat, der muss auch die Gnade ausleben. In aller Liebe. Gnade ist keine Theorie. Und es ist so wichtig, dass wir helfen und den Menschen eine zweite Chance geben. Der Glaube will uns heben. Die Gnade will uns aufrichten, nach oben bringen. Weißt du, wir kommen zu Herrn Jesus aus den verschiedensten Schichten, meistens aus den asozialen Schichten, aus den primitiven Schichten. Wir waren alle, so lies mal Korintherbrief, wir waren alle schlimme Leute. Aber dank sei Gott, Gott hat uns aufgerichtet. Und dann gab es liebe Menschen in der Gemeinde, die sich so um uns gekümmert haben, uns ermutigt haben, komm, vergiss es, sei großzügig, schau auf Jesus. Und die haben uns dann nicht ein Bein gestellt. Ich bin Gott dankbar für die Menschen, die uns ermutigt haben, die uns aufgerichtet haben. Evangelium ist eine Sache für Verbrecher, für Betrüger, für Diebe, für Räuber, für Kriminelle. Für die ist das Evangelium. Jesus sagt, ich bin gekommen für die Armen. Und das ist, wie Jesus diesen Onesimus hier auffängt. Einfach so ein Abschaum. Dahingegebene, lies mal Römer 1, was das bedeutet. Onesimus war unter den Schlechtesten von den Schlechtesten. Dort landete er im Gefängnis. Und du siehst, was die Liebe Gottes macht. Als ich in Indien war, ich wollte ganz bewusst in jeder großen Stadt in Indien in den Slums predigen. Und es gibt in Indien riesige Slums. In Kalkutta, in Madras und Bombay. Weißt du, es ist schön, in schöne Kirchen zu predigen. Aber in so Blechbaracken, wo es durchregnet womöglich, und da, wo diese Moskitos rumfliegen, dort den armen Menschen zu dienen. Du glaubst gar nicht, wie schön es ist, den armen Menschen zu dienen. Die brauchen das Evangelium, nicht die Superreichen, die in getiefelten Häusern wohnen. Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und das brauchen diese Menschen, die Freundlichkeit Gottes, wie sie auch dort gelandet sind, ist keine große Frage. Irgendwie sind sie da reingekommen. Eine der schönsten Versammlungen, kannst du die Geschwister fragen, die da dabei waren, mit wie in Indien. Wir predigen da, die Gemeinde war auf einer Müllhalde. Weißt du, diese Leute haben nur den Müll entsorgt, den Müll getrennt und gesammelt und den Müll dann wieder verkauft und Geld damit gemacht. Als wir dort ankamen, das hat furchtbar gestunken, aber es war eine der schönsten Versammlungen. Der Heilige Geist hat mächtig gewirkt in dem Gestank. Jesus kam, um den Verlorenen zu suchen, den Räubern, Dieben, Versagern, den Schlechten, den Verdorbenen, den Huren und den gefallenen Menschen. Deswegen kam Jesus. Und sie bekamen ein neues Herz. Nicht nur einen neuen Verstand, sondern ein neues Herz. Und weiß, das ist mehr als nur ein bisschen Ausbesserung oder moralische Aufrüstung. Das ist mehr. Ein neues Herz, einen neuen Geist. Und diese Menschen werden anders. Ich werde nie vergessen, in Heilbronn hatten wir einen jungen Mann, einen Strichjunge, einen Schwuler, der hieß Oliver. Als ich den getauft habe, sagte er: Pastor, ich möchte einen neuen Namen. Er hat gesagt: Was für einen Namen möchtest du haben? Ich möchte Lukas heißen. Und dann mal unser Lukas, den habe ich getauft. Und Gott hat diesen Jungen so wiederhergestellt, der ist irgendwie von klein auf schon Strichjunge gewesen. Und er hat sogar dann am Schluss, nach gewisser Zeit, in der Anbetungsgruppe gearbeitet, war sehr musikalisch, talentiert, begabt, sehr sensibel. Wir haben Leute gehabt, die waren Drogendealer, in Stuttgart ganz besonders, Mörder und so weiter. Und die sind durch meinen Dienst gegangen. Ich weiß, was ich erlebt habe. Weißt du, dann setzt sich der Bruder neben eine Schwester, die setzt sich gleich ein paar Stuhlreihen weiter. Wer möchte da neben einem Mörder sitzen? Einen Kriminellen? Und so weiter. Jemand hat gesagt, tu doch diesen Bruder raus, das ist ein Verbrecher. Verstehst du, ich könnte raustun. Aber was nützt es? Gerade die Leute gehören in die Versammlung. Gerade solche Leute, solche Kriminelle. Es war schwer, diesen Lukas in der Gemeinde zuerst mal unterzubringen. Weißt du, irgendwo kamen welche raus oder haben rausgefunden, was er vorher war. Und viele Frommen haben kein Herz für verlorene Menschen. Viele Christen haben kein Herz für Ex-Sünder und haben Angst vor ihnen und beten: Lieber Gott, hilf, dass der nicht mehr in die Versammlung kommt. Ich kenne solche Leute. Ich kenne solche Leute. In der großen Kirche, auch im Gemeindezentrum, habe ich eine Frau gehabt, die kam, war eine Brasilianerin, die kam in meine Gottesdienste und ich habe gesagt: Schwester, was machst du sonst? Dann sagt sie ganz frei weg: Ich bin eine Prostituierte. Ich gehe auf den Strich. Und denn ich muss meine Familie in Brasilien ernähren. Ich habe gesagt: Schwester, das ist nicht der Weg. Du sollst eine andere Arbeit finden, als auf den Strich zu gehen und deinen Körper zu verkaufen. Und ich bin Gott dankbar. Gott hat an dieser Frau gearbeitet. Wir haben lange Zeit gebraucht, um diesen Fall aufzuarbeiten. Weißt du, Gott will unsere Geschichte aufzuarbeiten. Dann hat sie eine andere Arbeit gehabt. Und dann kam sie ab und zu mal, wenn sie wieder in Berlin war, sie ist von Berlin verlassen. Als wenn sie wieder in Berlin war, hat sie gesagt, ich habe jetzt eine andere Arbeit gehabt und jetzt verdiene ich mein Geld auf ehrliche Art und Weise. Aber Gott muss an uns arbeiten und gerade solche Leute will der Herr Jesus haben. Strichjungen, Strichfrauen. Jesus ist für die Sünder gekommen, für die unterste Schicht, für die Ungerechten. Ich erlebe immer wieder, Leute distanzieren sich. Ich kann zu ihnen nicht kommen. Zu ihnen kommen auch Mörder in die Gemeinde. Und ich habe solche Leute. Die kommen nicht. Tut mir leid. Aber Jesus liebt alle. Denn wir sind letzten Endes alle Verbrecher. Tut mir leid, Entschuldigung. Wir haben alle Dreck am Stecken. Und wir sind Gott dankbar, dass er uns angenommen hat. Er hat uns angenommen, als wir noch Sünder waren. Heiden, Gottlose. Ich heiße es die Sünde nicht gut und entschuldige mich auch nicht für die Sünde. Sünde bleibt Sünde, aber die Sünde muss aufgearbeitet werden, dass durch die Hilfe des Heiligen Geistes etwas Neues geschieht. Und ich habe da bei diesem Lukas ganz besonders gesehen, wie Gott einen Schwulen aufarbeitet und zubereitet und sauber macht und danach später noch geheiratet. Verstehst du? Gott hat Gnade geschenkt. Und das sind nicht die schlechtesten Leute. Gott liebt die Sünder. Und weißt du, das macht auch der Herr. Der Herr muss, der Heilige Geist muss die Leute verändern. Wenn ich dran denke, die Söhne Jakobs, das waren alles Ganoven. Wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Er ist ein Prophet Gottes, dieser Jakob. Das sind alles Ganoven, Mörder. Sie haben ihren Bruder verkauft nach Ägypten. Das ist Verbrecher, sind das alles. Wir sind Söhne eines redlichen Mannes, bis sich Josef zu erkennen gibt. Bis ihm, weißt du, bis er sagt, ihr habt böse an mir gedacht, aber Gott hat es gut gemeint mit euch. Bis eine Hungersnot kam, bis Gott kriegt uns noch in die Knie. Gott erwischt uns noch. Wir können Gott nicht weglaufen, ihr Lieben, egal wie weit wir laufen. Gott lenkt alles schon in die richtige Richtung und bringt Leute wie zu mir, Pastor Matudis. Verstehst du, ich bin Gott dankbar. Für manche Leute, manche haben mir nicht verstanden, wie kannst du dich mit solchen Leuten abgeben? Meine erste Teestube in Stuttgart war im Rotlichtmilieu. Da habe ich gedacht, hier sind die Leute, die kann ich erreichen. Verstehst du, hier, da gehen sie nachts bummeln. Hier haben sie Zeit, verstehst du? Und dort haben wir dann eine Teestube gemietet, anfangs. Und dort haben wir Jesus bekannt. Und einfach gewirkt. Und so sind wir als Jesus-People geworden. Jesus-Leute. Dass wir Christus verkündigt haben, die Leute erreicht haben, da wo sie sind, da wo sie leben, wo sie kämpfen. Und wir haben dort viele gefunden. Dass doch einer, Horst, glaube ich, oder Gott hilft, also einer war davon, der ist bis nach Afghanistan gegangen, diese Drogenstrecke, war in einem Ashram, weißt du, der hat alles Mögliche angestellt. Und dann kommt er nach Stuttgart und wir haben einen Open-Air-Gottesdienst. Dann hört er uns zu, was wollt ihr? Und regt sich ein bisschen auf und sagt, komm her, komm zu uns. Und dann kam er zu uns und er blieb auch bei uns. Und hat sich bekehrt, hat sein Leben Jesus übergeben. Und eine ganz liebe Seele war das. Er hat die Wahrheit gesucht. Die Mutter hat in Celle ein Krankenhaus gehabt, eigenes Krankenhaus gehabt. Und er hätte die Klinik übernehmen sollen. Aber da wollte es nicht. Er wollte lieber sein Leben leben. Und ich weiß es. Und ich habe dann die Mutter gesagt, Horst, glaube ich Horst hieß er, Horst, du musst dich mit deiner Mutter versöhnen. Du bist der Mutter abgehauen. Die Mutter weint bestimmt über dich. Bring dein Leben mit deiner Mutter in Ordnung. Und die Mutter kam extra von Celle zu mir in die Teestube, hat mit dem Horst gesprochen und sagt, Mutter, ich habe dich lieb. Ich habe dich sehr lieb und ich bin dankbar, dass es dich gibt, dass du mich geboren hast und alles mögliche. Aber Mutti, lass mich meinen Weg gehen. Lass mich meinen Weg gehen. Und die haben sich ausgesprochen, die Mutter hat akzeptiert. Und dann hat unser Horst geheiratet, ist dann in Leonberg bei Stuttgart Postbote geworden. Hat die besten Noten gehabt, um eine Klinik zu leiten oder ja, Medizin zu studieren. Aber er wollte sein Leben leben. Aber wichtig war für ihn die Aussöhnung mit seiner Mutter. Die Aussprache, Mutti, ich hab dich lieb. Die Mutter um den Hals gefallen, Mutter geküsst. Natürlich, die Mutter konnte es nicht verstehen. Die dachten, wir sind eine Sekte. Auch die Sekte tut was Gutes. Bringt Drogensüchtige, macht Drogensüchtige frei. Im ersten Halbjahr in unserer Teestundenarbeit sind über 80 Leute frei von den Drogen gekommen. Und unser Horst war einer der besten Missionare. Weißt du, ja, wir wussten gar nicht, was da passiert. Eines Tages schlage ich die Stuttgarter Zeitung auf. Ich habe, glaube ich, noch einen Artikel zu Hause, Schlage ich die Stuttgarter Zeitung auf. Und ein Bericht über den Jesus Center, also so hieß unsere Teestube damals, oder Vogelsangstraße, ja, in der Vogelsangstraße waren wir. Lese ich den Bericht. Er weiß nicht, was das für Leute sind, aber er wollte eine Reportage schreiben über die Jesus Bibel. Da ist ein junger Mann mit ihm am Tisch, langhaarig, und er war etwas älter, dieser Journalist, wollte sich ausfragen, was da los ist, und dann legt er mir die Hand auf, schreibt er, und plötzlich betet, lieber Gott, segne auch den Opa hier, verstehst du? Segne den Opa. Und er fängt dann zu beten, dann schreibt er, mir sind die Tränen gelaufen, so eine Liebe, segne den Opa und beschreibt, was der da in der Jesus Center erlebt hat. Gott erwischt uns alle. Gott fängt uns ab. Gott kennt unser Schlupfwinkel. Er weiß, wo wir uns verlaufen haben, wo wir nicht mehr weiterkommen. Er weiß, wo dieser Flüchtling Jona ist. Wir kennen alle diesen Sprichwort, Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein. Bisschen, manchmal zu langsam. Oh Gott, hilf, dass mein Sohn, meine Tochter den Weg zu dir findet. Nein, vergehen oft Jahre, Jahrzehnte. Vielleicht erlebst du das auch gar nicht einmal, dass dein Sohn, deine Tochter zum Heiland findet. Aber irgendwann fängt Gott. Ich predige im Gottesdienst wie diesen in Stuttgart Münster. Und da kommt ein junger Mann rein. Und nach der Predigt kommt er auf mich zu und sagt, Pastor, ich möchte mich bekehren. Aber so schnell, ich kenne sie noch gar nicht. Was ist los? Und seine Oma ist gestorben. Die Oma hat jahrelang für ihn gebetet. Lieber Gott, rette den Jungen und so weiter. Er ist Zahnarzt. Und er hat sich bekehrt. An dem Tag, als die Oma nicht mehr da war, niemand für ihn mehr betete, sagte, jetzt muss ich beten. Jetzt muss ich Gott suchen. Jetzt muss ich nach Gott fragen. Verstehst du, die Oma ist nicht mehr da. Ich muss mich bekehren. So einfach geht es. Weißt du, Gott erreicht jeden von uns. Weißt du, selbst wenn du bis ans äußerste Ende fahren würdest und dich verstecken würdest, irgendwo untertauchen würdest, in der Wüste, in Sibirien oder weiß ich sonst noch wo im Busch, Gott findet dich. Gott hat den Moses gefunden, als er als Mörder, doppelter Mörder, verstehst du? Als er sich da irgendwo in Midian verkriecht, Moses, dieser brennende Busch, kennst du ja seine Geschichte? Gott fängt jeden ab, wo er ist. Und du kannst sicher sein, Gott wird jeden erwischen, für den du betest. Und auch wenn du nicht betest, Gott hat jeden harponiert. Und er hat eine ganz lange Leine. Und dann holt er lang, Stück für Stück, die Flüchtlinge zurück, die von Gott irgendwo weggelaufen sind. Und damit sie das Ziel des Lebens erreichen. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort heute. Du bist ein treuer Gott. Du gibst keinen Menschen auf. Du willst, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Lieber Heiland, segne. Segne, die diese Predigt gehört haben, die auch irgendwo sich versteckt haben, die aus der Gemeinde weggelaufen sind, die von dir weggelaufen sind, die dich aufgegeben haben, die alles abgeschrieben haben, die irgendwie einfach in der Welt und Sünde versumpft sind. Errette du ihre Seelen, lieber Heiland. Und das tust du. Ich segne sie. Vielleicht hast du hier durch diese Predigt im Internet, Herr Jesus. Oder ich bin Gott so dankbar, dass wir das Internet haben. Da sind schon so viele Menschen, junge Menschen, die mir geschrieben haben, dass sie mit Gott und der Welt und so weiter, mit Kirche und Gemeinde nichts mehr zu tun haben wollten. Aber sie hören diese Predigten und sie werden gesegnet. Und Gott, ich danke dir, dass die Leute berührt werden durch die Gnade Gottes. Ich segne sie jetzt. In Jesu Namen. Amen.